Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Am 9. März 2020, in der Frühzeit der Corona-Pandemie, da traf sich nämlich die Berliner Domkantorei wie gewohnt zur Probe. Eine einzige Sängerin ist unwissend mit Corona infiziert gewesen. 2 Stunden Probe, die haben ausgereicht, dass sich der Chorleiter und rund 60 von 80 Sängerinnen und Sängern mit dem Virus angesteckt haben. Ähnliche Berichte gibt es von Chören aus den USA. Und seitdem ist klar, Singen kann sehr ansteckend sein. Aber gilt das nur für das Singen im Chor? Gibt es auch Situationen, Konstellationen, in denen ein Risiko überschaubar und tragbar ist? Was bedeutet das also jetzt zunächst einmal in naher oder vielleicht auch mittlerer Zukunft für Laiensänger und für Profis? Forscher an der Charité in Berlin haben sich typische Singsituationen näher angeschaut, versucht, das Risiko jeweils abzuwägen nach dem Stand des Wissens heute. Professor Dirk Mürbe, wir kennen ihn, wir haben ihn damals noch in Dresden auch besucht, als er noch dort war. Er ist auch hier unser Spezialist für Stimme und Sprechen schon gewesen in der Sendung. Professor Dirk Mürbe leitet die Klinik für Audiologie und Phoniatrie an der Charité in Berlin und er ist selbst auch ausgebildeter Sänger. Ich begrüße ihn herzlich am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Professor Mürbe.
Guten Tag.
Warum ist gerade Singen gefährlich, was zumindest die mögliche Ansteckung angeht?
Wenn man sich vor Augen hält, dass der Atemweg ja gleichzeitig die Stelle ist, wo Stimme entsteht, dann klingt das ja schon ganz plausibel. Und wir wissen, dass auch beim Atmen und beim Sprechen kleine Flüssigkeitspartikel nach außen getragen werden. Und diese Flüssigkeitspartikel, wenn sie größer sind, nennt man sie Tröpfchen. Wenn sie kleiner sind, nennt man Aerosole. Die übertragen SARS-CoV-2-Viren, das weiß man schon längere Zeit, für die größeren Tröpfchen. Und es werden immer mehr Daten zusammengetragen, die es sehr nahelegen, dass diese Viren auch durch diese kleinen Tröpfchen übertragen werden können. Und deswegen kommt es, dass das Singen, was ja sonst nicht in der ersten Linie steht, wenn man über Corona redet, plötzlich so ein Thema geworden ist.
Wie muss man sich denn den Übertragungsweg vorstellen, jetzt an dem genannten Beispiel? Da muss man gar nicht nebeneinander stehen und singen oder irgendwelche Riegel zusammen austauschen, was man ja auch in den USA zunächst sagte, ach, die haben gemeinsam an einem Riegel herumgebissen. Ich meine, 60 von 80, das muss ja ein anderer Mechanismus sein. Wie muss man sich das erklären? Geht das über diese Aerosole, die ja viel länger als Tröpfchen wohl schweben?
Also man kann ja eine künstliche Zweiteilung vornehmen, sage ich mal. Jedem ist klar, die feuchte Aussprache oder das Konsonantenspucken im Chorgesang, das ist ein Phänomen, was insbesondere mit der Artikulation, mit der Vokalbildung, Konsonantenbildung zusammenhängt. Das sieht man ja manchmal förmlich. Und diese Tröpfchen, die haben das Potenzial, die Viren zu übertragen. Und das ist ja der klassische Übertragungsweg, die Tröpfcheninfektion. Und die sehr viel kleineren Teilchen, die wir nicht sehen können, die spielen vermutlich neben den größeren Tröpfchen eine Rolle, dass die Viren übertragen werden. Das ist zumindest die Annahme, die hinter diesen häufigen Erkrankungsfällen im Chorgesang steht.
Gibt es denn ableitend aus dieser Erkenntnis, dass also diese Aerosole ein Problem sein können, das wird ja jetzt in verschiedenen Zusammenhängen auch in Journals, in Artikeln entsprechend auch diskutiert, ob die dann überhaupt infektiös sind oder nicht, vielleicht ja eher doch dann. Gibt es Situationen, in denen Ihnen Singen aufgrund all dieser Erkenntnisse und auch Ihrer eigenen Studien bei Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln doch vertretbar erscheint?
Wir reden ja hier immer über eine Risikominimierung und wenn wir uns gerade noch mal klar gemacht haben, Atemweg ist gleich Stimmproduktionsweg, dann treten diese Aerosole auch beim Atmen und Sprechen aus und wenn man das kleinstmögliche Risiko beim Singen anstrebt, dann kommen natürlich erstmal jene Situationen in den Blick mit sehr wenigen Mitstreitern und das ist zum Beispiel die Unterrichtssituation. Singen ist ja nicht nur eine Gesundheitsressource, wenn wir die soziale Interaktion im Chorgesang nehmen, sondern sie spielt in der Bildung eine gewichtige Rolle. Nehmen Sie den Unterricht in der Lehramtsausbildung und das waren jetzt sozusagen die ersten Schritte, wo man die Bedingungen sehr gut optimieren kann, wenige Personen im Raum, vielleicht Spritzschutz, Abstand halten und dann kann man letztendlich nur schätzen, dass in einer solchen Konstellation das Risiko sehr gesunken ist.
Was ist mit Mund-Nasen-Schutz? Da haben Sie, den haben Sie ja auch diskutiert in einem Gutachten. Macht nicht so viel Sinn, oder? Also vom Sängerischen her meine ich jetzt.
Wenn wir nochmal auf die Tröpfchen versus Aerosole kommen, dann ist jedem plausibel, dass Tröpfchen sicherlich sehr gut durch den Mund-Nasen-Schutz abgefangen werden können, wenn auch nicht vollständig. Auch Aerosole, das zeigt sich in Untersuchungen, können zum Teil durch den Mund-Nasen-Schutz abgefangen werden. Es bleibt ein bisschen die Frage, ob man das in der künstlerischen Situation aushalten möchte. Also für die Unterrichtssituation ganz klar, da wären die Lehrerinnen und Lehrer im Gesangsunterricht zum Beispiel sicherlich in der Regel zum Schutz greifen. Und beim Chorgesang ist es nicht ausgeschlossen. Ich glaube, es ist wenig attraktiv und es birgt ein Problem. Das heißt, wenn man sehr viel singt, und das ist ja die klassische Konstellation im Chor, dann durchfeuchten natürlich diese Schutzmaterialien sehr schnell und dann ist die Schutzfunktion minimiert oder aufgehoben.
Was könnte sich noch günstig auswirken? Sie haben Spritz- und Spuckschutzwände genannt, aber auch vielleicht ein großer Raum, häufig lüften. Ist so etwas vielleicht günstig, wenn mehr als zwei in so einem Raum dann noch wären?
Also man muss ja aus der Not jetzt eine Tugend machen und das Gute ist daran, es gibt ja sehr, sehr viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Tröpfchen blicken, dann ist die Abstandsfrage wichtig. Beim Singen kann man sich ausrichten, man muss sich ja nicht ansingen, man muss auch nicht die Konsonanten spucken. Und man kann natürlich, wenn es darum geht, die Aerosolkonzentration in der Luft zu minimieren, andere Felder bedienen. Große Raumgröße ist ein Punkt, Probenzeit ist ein Punkt und ganz zuallererst die Lüftung. Und da haben wir letztendlich jetzt ganz gute Karten, weil wenn der Sommer bevorsteht, ist die klassische Probensituation im Haus ja vielleicht manchmal doch einzutauschen gegen eine Konstellation unter freiem Himmel.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Herr Professor Mörbe, eine Frage in Richtung Oper, große Oper. Wird das demnächst gehen?
Also ich denke, man muss schlau und kreativ sein mit dem Wissen, was man jetzt hat und auch mit dem Wissen um Dinge, die wir noch nicht kennen, Alternativen zu suchen und die liegen in der Repertoireauswahl, in kammermusikalischen Formaten, sie liegen in Konzertantenaufführungen, in Regieformaten, sie liegen in der Option, manche Dinge Open Air zu tun und man muss den Aspekt Zeit, wie viel praktisch gesungen wird in engem Raum, mit in die Waagschale werfen. Und da glaube ich, dass es viele kreative Optionen gibt, klassische Musik und populäre Musik zu gestalten. Die Konstellation Meistersinger in einem engen Opernhaus, die ist tatsächlich, wenn wir uns all die genannten Faktoren jetzt vor Augen halten, nicht sehr naheliegend.
Also es ist nicht die Sternstunde der Regie, also das ist dann eher Stehen und Winken. Danke an Professor Dirk Mürbe, er leitet die Klinik für Audiologie und Phoniatrie an der Charité in Berlin und er ist auch ausgebildeter Sänger.